Ich möchte aus dem Buch Ewigkeit in Ihren Herzen, aus dem ich schon einiges gelesen und erzählt habe, von einem Volk lesen, das ein paar Gemeinsamkeiten hatte mit dem Volk, über das ich heute predigen möchte. Wir lesen, also von Don Richardson aus diesem Buch, in einem Teil in Burma, das ist heute Myanmar, da wo es zwischen China und Thailand eingequetscht ist und mit Laos sich berührt, da leben 250.000 Menschen, die Lahus. Für wer weiß, wie viele Jahrhunderte hegten die Lahus eine Überlieferung, die besagte, dass Guisha, so nannten sie den Schöpfer aller Dinge, ihren Vorvätern sein Gesetz auf Reiskuchen geschrieben gegeben hätte. Eine Hungersnot kam und die Vorväter aßen den Reiskuchen auf, um zu überleben. Sie erklärten diese Tat damit, dass Guishas Gesetz nun in ihnen sei. In der Tat glaubten die Lahu, dass eine Spur oder zumindest ein Verständnis für Guishas Gesetz noch immer in ihnen sei, weil ihre Vorfahren diesen heiligen Reiskuchen gegessen hatten. Aber sie konnten ihrem Schöpfer Gott nun nicht mehr vollkommen Gehorsam leisten. Das war erst dann möglich, wenn die genaue geschriebene Form des göttlichen Gesetzes wieder vorlag. Wie die Karen, ein Volk, das ähnlich einer entsprechenden Überlieferung hatte, haben auch die Lahus Propheten von Guisha gehabt. Ihr Auftrag, die Erwartung der Hilfe von Guishas in den Herzen des Lahu-Volkes beständig lebendig zu erhalten. Deshalb wiederholten die Propheten Spruchweisheiten, wie zum Beispiel diese: Wenn ein Mann 10 Armladungen von Wanderstäben hätte und ginge damit so lange, bis alle Stäben bis auf einen kleinen Stumpf verbraucht wären, so würden sie diesen Guisha, den wahren Gott, doch nicht erreichen. Aber wenn die richtige Zeit kommt, wird Guisha selbst uns einen weißen Bruder senden. Er wird ein weißes Buch mitbringen, in dem die weißen Gesetze Guishas enthalten sind. Die Worte, die unsere Ahnen vor solch langer Zeit verloren haben. Dieser weiße Bruder wird das verlorene Buch unmittelbar bis an unsere Herdfeuer bringen. Einige Lahu trugen sogar Kordeln um ihre Handgelenke, um sowohl ihre Gebundenheit an die Dämonen zu symbolisieren, als auch das Bedürfnis für einen göttlichen bestimmten Befreier, der eines Tages diese Schnüre von ihren Handgelenken wegschneiden würde. Sehr viel weiter westlich von den Lahus gab es noch einen weiteren Stamm, der auch die Worte Gottes verloren hatte. Auch ihre Väter waren einst im Besitz des geschriebenen Wortes Gottes gewesen, aber sie gingen achtlos damit um. Bald war das Buch in Vergessenheit geraten, und auch in diesem Volk standen immer wieder Propheten auf, die das Volk daran erinnerten, sie sollten auf den wahren Schöpfergott achten. Aber vielfach wurden diese Propheten nicht gehört und manchmal sogar getötet. Soweit, bis sie eines Tages von anderen Völkern verschleppt wurden und sich dort wieder an diese Verheißungen erinnerten. Auch dort in der Gefangenschaft standen bei ihnen Propheten auf, die sie an die Worte Gottes erinnerten. Und der ein und andere sehnte sich nach diesem Buch, das sie aus den Augen verloren hatten. Wo war es nur? Sie erlebten die gnädige Rückführung in ihr früheres Land. Sie erlebten neue Propheten, die sie an die mündliche, weitergegebene Worte erinnerten und diese kleine Flamme des Glaubens aufrecht erhielt. Aber es gab auch große Stammesführer, die nicht locker ließen, bis dieses großartige Buch ins Bewusstsein des ganzen Volkes kam und wiederentdeckt wurde. Und genau an dieser Stelle setzt Nehemia 8 an. Dieses andere Volk, dieser andere Stamm, das war niemand Geringeres als die Juden selbst. Ja, ihr habt recht, auch die Juden haben mal das Buch verloren und es wiedergefunden. Ich möchte heute anhand dieses Textes aus Nehemia 8 vier Notwendigkeiten aufzeigen, die dazu führen werden, dass die Bibel oder wie die dazu führen, wie die Bibel für uns eine verändernde Wirkung haben kann. Lasst uns einmal gemeinsam Nehemia 8 lesen, die Verse 1 bis 8. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ich nicht mehr aus Epheser predige. Epheser haben wir die erste Hälfte bereits gemacht, sozusagen den theoretischen Teil. Und es war mehr aus Zeitgründen, habe ich zwischendurch andere Dinge gemacht und fertige Predigten hervorgeholt. Und ich dachte einmal, einen kurzen Einschnitt mit ein paar Predigten aus Nehemia zu machen, um uns dieses Wort Gottes anhand dieser Textabschnitte nochmal wichtig zu machen. Und dann wollen wir mit Epheser weitergehen. Also wir lesen Nehemia Kapitel 8. Ihr wisst, Nehemia ist der Mann, der Israel die Juden in vielfacher Hinsicht auf Vordermann brachte und unter anderem auch die Mauer wieder aufbaute. Nun hatte er unter viel Widerstand die Mauer in Jerusalem aufgebaut, und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Feinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbaradan, Zacharia und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asalia, Hosabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk auf seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Also außer diesen vielen Stämmen in Südostasien, von denen die Lahus nur ein Volk sind, haben auch die Juden tatsächlich das Wort Gottes immer wieder mal verloren. Einmal sogar buchstäblich, aber mehrfach einfach aus ihrem Gedächtnis, aus dem Blick verloren. Sie haben es oft missachtet und schlussendlich, ihr wisst, mussten sie in die Gefangenschaft nach Babylon ziehen. Dort in Babylon gab es einige Propheten, unter anderem kennen wir den Hesekiel, der bei unter ihnen wirkte. Jeremia ist mit in die Gefangenschaft gezogen. Und auch der Prophet Daniel. Das waren so die herausragenden Persönlichkeiten. Ungefähr 70 Jahre nach der ersten Wegführung, das war dann schon ungefähr 538 vor Christus, als die Meder und Perser die Babylonier besiegt hatten, dann konnte unter Zerubabel, dem Statthalter dann, dem politischen Führer des Volkes Israel, und Joshua, das war der Hohepriester zu dieser Zeit, ca. 50.000 Juden zurückgehen. Und als sie zurückkamen, begannen sie, den Tempel aufzubauen. Es gab viel Widerstand, und unter diesen prophetischen Befürwortungen von Haggai und Zacharia haben sie den Tempelbau wieder aufgenommen und schließlich dann nach 22 Jahren ungefähr vollendet. Aber wirklich verändert hatte sich das Volk nicht. Und es plätscherte weiter so in seinem eigenen Saft daher und es kam nicht wirklich zu einer geistlichen Reife. Es ging nicht vorwärts. Dann 458 vor Christus, also gute 40 Jahre später, kehrte Esra mit 2000 Mann zurück nach Israel. Er sah sich dort mit vielen Problemen konfrontiert, unter anderem auch die Mischehen, und er griff sehr hart durch. Das Problem war, dass die Priester und Leviten, und es gab diese ganze Zeit hindurch Priester und Leviten, also das Religiöse ging weiter im Volk. Sie haben weiter ihre Gottesdienste und Opfer gehabt. Aber sie waren so sehr in die Verweltlichung abgerutscht, dass wenig echtes Geistliches da war. Esra musste also hart durchgreifen. Es kommt zur Buße und Absonderung, davon lesen wir vor allem in Esra 9. Aber auch hier müssen wir wieder feststellen, wirklich verändert hatte sich das Volk immer noch nicht. Ungefähr 13 Jahre später, also 545 vor Christus, ist Nehemia gekommen. Als Statthalter nach Juda, und er wollte Jerusalems Mauer wieder aufbauen. Er fand die Israeliten nicht wirklich gebessert an. Es war immer noch das halsstarrige Volk, das mehr eigenen Interessen nachlief als den Interessen Gottes. In 52 Tagen hatte er die Mauer beendet, trotz vieler Widerstände. Und kurz vor dem Neujahr, von ihrem religiösen Jahr ausgesehen, das war der siebte Monat, da begann, also am 1.7. begann das religiöse Jahr in Israel. Und kurz vor diesem 1.7., vor diesem Neujahr, setzt die Geschichte an, die wir gerade gelesen haben. Nehemia war ein echter Anführer, einer so wie Esra, der ganz gerade seinen Weg ging und sich nicht von irgendwelchen anderen Meinungen von dem Wort Gottes nach rechts oder links abbringen ließ und auch nicht von seinem Plan, von dem er wusste, das ist Gottes Werk. Und immer wieder sagt er, wie auch Esra, weil die gute Hand Gottes mit uns war, deswegen gelangt das Ganze. Ich will jetzt einmal kurz einen Schlenker zu den Festen machen. Dieses religiöse Jahr, also Israels, begann mit diesem siebten Monat, genannt Tischri. In unserer heutigen Zeit, wie wir es rechnen, ist es ungefähr September, Oktober. Also ungefähr Mitte September begann es dann. Am ersten Tischri war das Posaunenfest. Am zehnten Tischri war der Versöhnungstag. Und am 15. bis zum 21. Tischri, das sind also 7 Tage, war das Laubhüttenfest. Das Posaunenfest hatte zum Ziel, das Volk bei Gott in Erinnerung zu rufen. Nun achtet mal aber auf Folgendes. 93 Jahre vorher, bevor sie jetzt so weit waren nach dem Mauerbau, den hatten sie rechtzeitig vor dem Neujahr fertig, vor diesem Fest, Posaunenfest. 93 Jahre vorher waren die ersten zurückgekehrten Juden mit Zerubabel gerade pünktlich zu diesem Fest gekommen. Vor 93 Jahren hatten sie, als sie kamen und ein Jerusalem in Schutt und Asche fanden, ohne Tempel, von Neuem begannen, wo das ganze Unkraut und die Bäume, die die Schutthaufen überwucherten, wegen der 70 Jahre, oder es war nicht ganz so lange stillgelegt, aber trotzdem einige Jahrzehnte, dort hatten sie schnell den Altar errichtet, um fertig zu sein für diesen 1.7. und hatten ihr erstes Posaunenschallfest gefeiert. Das Posaunen war etwas, was sie zu verschiedenen Festtagen und auch bei Neumonden immer machen. Und es sollte so etwas sein wie sich bei Gott in Erinnerung rufen, als würden sie mit den Posaunen sagen wollen: Gott, denk an uns, führe uns und segne uns. Damals hatten sie ein echtes Posaunenfest, denke ich. Und seitdem gab es 90 Posaunenfeste und sie lebten, als hätten sie noch nicht einmal den Wunsch, dass Gott an sie dachte. Und jetzt, nachdem Nehemia gekommen war, sie hatten 93 Jahre lang in Schutt und Asche gelebt. Ja, denkt daran, der Tempel wurde gebaut. 22 Jahre lang brauchten sie, um den Tempel zu bauen. In der Zwischenzeit haben sie immer noch nicht das Schutt aus den Mauern hervorgeholt. Also die Mauern lagen brach, einige Häuser haben sie sich selber gebaut, aber in der Stadt und auf den Straßen lag immer noch Schutt herum. Schutt, den Nehemia erst weggebracht hat. Sie lebten also, bis sie starben. Die neue Generation wuchs auf. Sie lebte in diesem Jerusalem halb fertig, halb nicht fertig, ohne Mauern, kein echtes Jerusalem mehr, keine königliche Stadt, in der der Messias ein würde ziehen können. Und sie sahen Schutt ihr ganzes Leben lang und starben. Und die Enkelkinder wuchsen auf. Irgendwann kam dann ein Esra, der durchzog, ein Nehemia. Und als dann dieser Nehemia kam, dauerte es keine 2 Monate, 52 Tage. Da war die Stadt schuttfrei mit fertiger Mauer. Obwohl sie den gleichen Widerstand gehabt hatten, wie viele Jahre vorher unter Zacharia und Haggai. Die 22 Jahre dort, wo sie nicht bauen konnten, weil sie gestoppt wurden. Hier hatten sie ähnliche Widerstände in 52 Tagen. Mauer fertig. Jerusalem fertig. Da schaffte es nicht, eine Generation zu wechseln. Da schaffte noch nicht mal das Kind ein bisschen größer zu werden, um etwas davon zu verstehen. Keine 2 Monate, auf einmal war Jerusalem fertig. Und ich stelle mir vor, während die Leute dort so bauten und es mit diesem rasanten Tempo vorwärts ging, dort ein Nehemia war, ein Mann, der wirklich sehr gerade das Wort schnitt und der sich von dem Plan nicht abbringen ließ, egal wodurch. Da muss so manch ein Jude ins Nachdenken gekommen sein. Hat Gott sie vielleicht doch nicht verlassen? All die Jahrzehnte, keine Hoffnung. Es sah nicht so aus, als würde Gott sich irgendwie um Jerusalem kümmern. Und jetzt plötzlich hat er sie nicht vergessen? Moment, das Trompetenblasen, das steht doch vor der Tür. Was war damit? Was bedeutete es? Ich weiß nicht mal, ob das Volk damals echt gewusst hat, was das Trompetenblasen bedeutete. Was steht da nochmal von dem Trompetenblasen in der Tora, in der Bibel? Ach, die Tora. Die Bücher Mose. Wo ist sie überhaupt? Und was steht da sonst noch drin? An diesem ersten Tischri, 445 vor Christus, fand etwas wirklich Ungewöhnliches statt. Seit der babylonischen Gefangenschaft bis jetzt, ungefähr 150 Jahre, ganz grob, ist die Bibel in Jerusalem, in Israel, nicht mehr gelesen worden. Es gab Priester, einzelne Leviten, die Rollen studiert haben, ja. Aber für das Volk, wo mindestens einmal im Jahr diese Lesungen sein sollten, hat es ungefähr 150 Jahre lang keine Schriftlesung mehr gegeben. Und an diesem ersten Tischri, wo das Volk wahrscheinlich diesen Gedanken hatte, Gott denkt noch an uns, und jetzt ist das Posaunenfest, wir wollen uns bei Gott in Erinnerung rufen. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, heißt es in Nehemia. Wie ein Mann. mit diesem einen Ziel, aus diesem Buch zu lesen. Ich möchte die erste Notwendigkeit so benennen. Die erste Notwendigkeit, die wir brauchen, wenn wir wirklich Veränderung durch das Wort Gottes in unserem Leben haben wollen, ist, nach Gottes Wort zu fragen. Weißt du, was in diesem Buch steht? Irgendetwas muss die Juden wachgerüttelt haben. Vielleicht war es der Lichtblick, den sie im Wirken Gottes durch Nehemia gesehen haben. 90 Jahre gab es den Altar und die Opfer bereits, aber keinmal hatte das Volk als Volk von diesem Buch vorgelesen bekommen. Sie haben es aus den Augen verloren, aus dem Leben, die Bibel vergessen. Wie kann man die Bibel vergessen als Volk Gottes? Der Verlust dieses Buches aus unserem Alltag, das ist unser Problem. Nicht die Corona-Pandemie und die ganzen Einschränkungen sind unser Problem. Auch nicht unser Einkommen und das knappe Geld oder die unsichere Monatsrente, Altersrente später. Auch nicht unsere Unbedeutsamkeit hier in Stendal ist unser Problem. Nicht einmal unsere Vergangenheit und die Sorgen um unsere Nächsten und Angehörigen. Dass wir die Bibel aus unserem Alltag vergessen, das ist unser Problem. Nicht die physische Bibel, dieses Buch. Davon haben wir genug, mehrmals. Jeder weiß, wo die steht. Und wenn er es mal einen Tag lang nicht weiß, spätestens 2 Tage später sucht er sie. Gehe ich davon aus, dass ihr alle wisst, wo eure Bibeln stehen und hoffentlich auch alle drin liest. Nein, nein, nein. Nicht, dass wir sie nicht hätten, wäre unser Problem. Dass wir sie im Alltag vergessen, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir Fragen des Alltags klären, nicht daran denken, nach der Bibel zu fragen, das ist unser Problem. Die Juden erinnerten sich, vielleicht während des Mauerbaus noch, wir haben sie doch, unsere Bibel, wir haben sie doch. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wüssten, wo das Buch ist. Aber was steht in diesem Buch? Weißt du, was drin steht? Wir fragen uns oft nach diesen schwierigen Fragen der Kindererziehung. Wisst ihr, was dazu in diesem Buch steht? Manchmal fragen wir uns, oder wir fragen uns auch nicht, wie unser Geld einzusetzen ist. Wisst ihr, was in dem Buch dazu steht? Wir beschäftigen uns viel mit unserer Gesundheit. Wir wollen gesund werden, wenn wir krank sind, oder dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Was sagt die Bibel dazu? Oder allgemein. Manchmal wissen wir gar nicht, was die Bibel sonst noch so alles sagt, weil wir gar nicht daran denken, dass es Dinge gibt, die wir in unserem Alltag ändern sollten. Dafür wäre ein fortlaufendes Lesen von besonderer Bedeutung. Bei den Lahus gab es ein ganz besonderes Problem. Sie hatten die Bibel nicht und sie hungerten danach, sie zu bekommen. Sie warteten auf diesen weißen Bruder, der eines Tages doch kommen würde, um ihnen die Worte Gottes zu geben. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt der Notwendigkeit kommen. Das zweite, was notwendig ist, damit die Bibel in unserem Leben Veränderung bewirken kann, ist Gottes Wort zu bringen, also bekannt zu machen. Bring uns das Buch, Esra, sagen sie weiter. Sie kommen wie ein Mann vor dem Platz in Vers 1 und dann sagen sie zu Esra, bring das Buch, das Gesetz Moses. Und Esra, der Priester. Nun, bei den Lahu, ich möchte ein Stückchen weiterlesen. Bei den Lahu war das so. Ungefähr 1890 beauftragte die amerikanische Missionare einen der ihren, einen gewissen William Marcus Young, das Evangelium zum Schanvolk zu bringen. Eines Tages ging Yang auf den Marktplatz, um den Schan zu predigen. Die meisten von ihnen waren Buddhisten. Yang las mit lauter Stimme die 10 Gebote vor. Dann hielt er seine Bibel hoch, die Sonne schien auf die Seiten und er sprach über das Gesetz des wahren Gottes. Als er predigte, bemerkte Yang fremdartig gekleidete Männer, die sich aus der Menge des Marktes lösten und zu ihm strebten. Sie waren offensichtlich keine Shan. Später entdeckte er, dass es diese Lahu waren, die sich genau diesen Tag ausgewählt hatten, um hier am Marktplatz ihre Waren aus den Bergen zu verkaufen. Bald schon hatten sie William Marcus Yang völlig umringt. Ungläubig starrten sie auf ihn, sein weißes Gesicht und auf die weißen Blätter des Buches in seiner Hand und lauschten seiner Beschreibung des Gesetzes Gottes, das dieses Buch enthielt. Und dann in einem starken Gefühlsausbruch baten die Lahu diesen Marcus Yang inständig, ihnen hinauf auf die Berge zu folgen. Ja, sie haben ihn praktisch gekidnappt. Wir haben als Volk jahrhundertelang auf dich gewartet, erklärten sie. Wir haben sogar Versammlungshäuser in unseren Dörfern gebaut, um bereit zu sein für dein Kommen. Einige der Lahu zeigten ihm Armbänder aus groben Stricken, die ihnen wie Fesseln von den Handgelenken herunterhingen. Wir Lahu haben seit undenklicher Zeit solche Strickfesseln getragen. Sie symbolisieren unser Versklavtsein an die bösen Geister. Du allein als der Botschafter von Guisha kannst diese Fesseln von unseren Handgelenken lösen. Aber erst nachdem du das verlorene Buch wirklich bis zu unseren Herdfeuern getragen hast. Fast sprachlos vor ehrfürchtigem Staunen ging Yang und die Karen-Missionare, die bei ihm waren, mit ihnen mit. Und dann was dann folgte, klingt wie eine Apostelgeschichte des 19. Jahrhunderts. Zehntausende der Lahu wurden Christen. Yang und seine Karen-Helfer konnten dem Wunsch nach Unterweisung der Lahus kaum mehr nachkommen, sodass er schnellstens seine beiden Jungs, die heranwachsend waren, in diesen Dienst mit hineinnehmen mussten. Die lernten die Sprache, die konnten sie dann später besser als Englisch und übersetzten auch das Neue Testament. Im Jahr 1904 taufte William Yang die Karen-Missionare Harold und Vincent, das waren seine Söhne, 2200 Lahu Bekehrte, die die Grundlage des christlichen Lebens und Glaubens gelernt hatten. Von da ab bis 1936, als Yang noch in der Arbeit stehend unter dem Lahu starb, sah er mindestens 2000 Lahu pro Jahr ins Taufwasser hinabsteigen. In einem Jahr tauften er, seine Söhne und die Karrenhelfer sogar mehr als 4500. William Marcus Yang war bereit, als die Lahu kamen. Er war auch bereit. Vers 2 heißt es, Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer, Frauen und alle, die Verständnis hatten, zu hören. In Esra 7, Vers 10 lesen wir von Esra, und das ist übrigens Jahre zuvor. Ich habe das jetzt nicht genau nochmal nachgerechnet. Das können 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre vorher gewesen sein, dass Esra sein Herz darauf gerichtet hatte, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Esra hatte von vornherein es als seine Lebensaufgabe gemacht, ich will das Gesetz Gottes erforschen, tun und dann lehren. Und jetzt kam Israel zu diesem Esra. Sie wussten, dass der Esra einer ist, der gerade geht, der sich nicht von den anderen Menschen nach rechts und links ableiten lässt. Wenn einer weiß, was wirklich drin steht und es erklären kann, dann ist es der Esra. Und sie sagen, bring das Buch, bring es, bring uns dieses Wort. Esra war bereit, bist du es auch? Bring es zu den Herdfeuern deiner Familie. Herdfeuer ist das Zentrum, dort, wo sich das Leben abspielt. Bring es dort, wo ihr mit der Familie lebt, da bringt das Wort Gottes hinein. Es reicht nicht, wenn es am Sonntag und am Dienstag gebracht wird, und es reicht auch nicht, wenn ihr es nur in der Familienandacht tut, wenn ihr eine solche habt. Das Wort Gottes muss ans Herdfeuer, da, wo die Familie miteinander was auch immer unternimmt und macht. Und da musst du es hinbringen, als Vater besonders und auch als Mutter und bei Gelegenheit auch als Oma und Opa. Ist euch die Ehrfurcht aufgefallen, mit der das Volk die verloren gegangenen Worte aufgenommen hat? Punkt 3, die Notwendigkeit, Gottes Worte zu fürchten. Als Esra das Buch öffnete, so lesen wir in Vers 5, stand das ganze Volk auf. Und bevor sie es gelesen haben, haben sie angebetet, sich verneigt und angebetet. Erzittert, das Buch redet. Und ich denke, dass jeder aus dem Volk der Juden genau wusste, wenn dieses Buch vorgelesen wird, da wird Wahrheit rauskommen. Da spricht Gott zu uns. Und sie hatten eine Ehrfurcht vor diesem Wort. Fürchtest du Gott und sein Wort? Wie viel bedeutet es euch, wenn Gottes Wort ins Leben hineinredet? Nehmt ihr es zur Kenntnis, so wie ihr einen Brief vom Bürgermeister zur Kenntnis nimmt, wenn er sagt, so und so ist es, jetzt sind die Wahlen, und dann sagen wir, ja, nehme ich zur Kenntnis, ich bete für die Regierung, heute zumindest einmal. Oder ist es eine Sache, wo wir sagen, also wenn Gott redet, das nehme ich nicht einfach nur zur Kenntnis. Das ist bei mir mit Ehrfurcht, mit Gottesfurcht belegt. Dieses Wort kann ich nicht einfach weglassen, das kann ich nicht mehr vergessen. Das vierte als Notwendigkeit, die wir brauchen, damit Gottes Wort Veränderung in unserem Leben bewirken kann, ist das Wort zu verstehen, damit es sich tief in unser Herz einprägt. Und hier müssen wir nochmal zurück zu Esra 7, Vers 10. Er hatte ein Herzensanliegen. Und dieses Herzensanliegen war, das Wort Gottes zu erforschen, zu tun und in Israel zu lehren. Esra hat jahrzehntelang sich darauf vorbereitet, auf diesen Moment, der hier kam. Und ich vermag mir nicht wirklich vorzustellen, was in Esra vorgegangen sein muss, als sozusagen sein Lebenstraum in Erfüllung ging, als seine Lebensaufgabe begann. Natürlich hat er vorher auch schon vieles gemacht, aber es war nicht das, was er genau jetzt hatte. In Israel Recht und Gesetz zu lehren, am besten in einer Stadt mit einem Tempel, die fertig ist, den König aufzunehmen. Und wir lesen hier in Vers 8, im Vers, der uns diesen vierten Punkt der Notwendigkeit sagt, sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Wir lesen davor noch von den Leviten, die rechts und links neben Esra standen, als er das Gesetz des Buches vorlas. Und es gab unten Leviten, also vermutlich ist es so gewesen, dass auf einer erhobenen Kanzel der Esra und diese sieben anderen Leviten standen, oder waren es 13 oder 14, sie standen mit ihm auf der Kanzel, während sie das Gesetz lasen. Und unten unter dem Volk waren weitere Leviten, die auch eingewiesen worden waren. Und die konnten es erklären. Esra erklärt es und liest erklärt. Und die Leviten, die gingen von Mann zu Mann und zu dem Volk, um es zu erklären, damit sie es verstanden. Und das ist ein wunderbares Bild für das, was nötig ist, damit Gottes Wort tatsächlich echte Veränderung wirken kann. Es reicht nicht, wenn wir es einfach nur lesen, auch wenn das an und für sich eine gute Sache ist. Aber viele Abschnitte erschließen sich uns nicht, einfach nur dadurch, dass wir sie einmal lesen. Es reicht auch nicht, dass sich da irgendjemand vorbereitet und ein paar Dinge dazu sagt, so formell, formeshalber. Es muss deutlich erklärt werden. Das ist ein ganz besonderer Aufruf an die Prediger. Aber auch an jeden Vater und an jede Mutter, die diesen Auftrag von Gott für die Kinder haben. Deine Kinder sollten verstehen. Du solltest ihnen sagen, was es dort ist. Und schon allein deswegen ist es so wichtig, dass jeder, ganz besonders die Väter, lernen, die Bibel richtig zu lesen und zu verstehen. Also ihr dürft es nicht einfach nur auf die Prediger abwälzen und sagen, ja, die sollen es verstehen, die sollen es uns erklären. Natürlich haben sie die Hauptlast, dessen zu tragen. Das steht außer Frage, das will ich hier gar nicht anfechten. Aber jeder Vater und jeder Opa hat eine ganz besondere Verantwortung seiner Familie gegenüber, das Wort näher zu bringen, in das Herdfeuer der Familie hinein. Und die Mütter sind dort natürlich nicht einfach ausgenommen, auch wenn sie nicht in gleicher Art die Verantwortung haben wie die Väter. Erklärst du Gottes Wort verständlich? Wir haben in diesen 8 Versen 4 Notwendigkeiten gesehen, die für ein veränderndes Wirken Gottes in unserem Leben nötig sind. Die Art der Veränderung, die hier bei Israel entstanden ist, werde ich das nächste Mal weiter sagen, in 2 Wochen. Wir haben es nötig, nach Gottes Wort zu fragen. Und das müssen wir als erstes tun, wenn ihr in euren Alltag hineingeht, heute Abend, morgen und die nächste Woche. Stellt euch Fragen, was sagt die Bibel zu diesem oder zu jenem? Zweitens haben wir es nötig, Gottes Wort zu bringen, es zu lesen, es bekannt zu machen. Wir hier in erster Linie unseren Kindern, aber genauso auch unseren Nachbarn, unseren Angehörigen und zu wem auch immer wir kommen. Wir haben es nötig, Gottes Wort zu fürchten, damit es wirklich seine Wirkung entfalten kann und das für uns nicht nur Informationsworte sind. Und wir haben es nötig, Gottes Wort verständlich auszulegen. Hast du eine Begegnung mit dem Wort Gottes gehabt? Du bist glücklich zu preisen. Hast du Gott zu dir reden hören? Du bist glücklich zu preisen. Das sagt Jesus, glückselig, wer meine Worte hört oder Gottes Worte hört und sie bewahrt. Ich danke Gott für jeden Einzelnen, dem Gott mit seinem lebendigen Wort begegnet ist. Und ich danke Gott für jeden Einzelnen, der sein heiliges Buch mit Furcht und Verlangen liest. Und ich danke Gott für jedes einzelne seiner lebendigen Worte, die durch meinen Schädel in mein verkrustetes Herz hineingefallen sind und dort Veränderung bewirkt haben. Und ich danke Gott für jeden Prediger und Vater, der sein Herz darauf ausrichtet, das Wort Gottes zu erforschen, zu fürchten, zu tun und in seiner Familie verständlich zu lehren. Amen. Lass uns aufstehen. Unser Gott im Himmel, der du unser Vater bist, ehrfürchtig verneigen wir uns vor dir. Und dein Wort, das genauso lebendig ist wie du, weil es du selbst bist. Dieses deine Wort hat die Kraft, Leben zu verändern. Wir wissen es und wir wünschen, dass du in unserem Leben durch dein Wort Veränderung wirkst. Und ich bitte dich, dass du uns nach diesem deinem Wort fragend machst, verlangend, dass wir fragen, ganz bewusst fragen, was dein Wort zu dieser oder jener Lebensfrage für uns sagt. Ich bitte dich, dass du uns bereit machst, dieses deine Wort dem Nächsten zu bringen, in unsere Familien, in die Herdfeuer hineinzubringen. Ich bitte dich, dass du uns Ehrfurcht vor diesem deinem Wort gibst, damit es tief in unser Herz hineinfällt. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, es richtig auszulegen und verständlich zu erklären. Wirke in jedem Vater in unserer Gemeinde den Wunsch, dein Wort zu erforschen, es in die Familie hineinzubringen, zu tun und verständlich zu lehren. Amen.